Was dient dem Frieden? So habe ich die Predigt überschrieben aufgrund des nächsten Bibeltextes jetzt im Jakobusbrief. Da will ich heute mit euch weitermachen. Durch welche Personengruppe kommt ganz viel Unfrieden in die Welt? Habt ihr da eine Idee? Politiker, hat jetzt jemand hier gesagt. Die gehören auch zu dieser Personengruppe, nämlich die Leute, die Anführer sind, die Macht haben, zu denen Menschen aufschauen, die Ansehen haben, Verantwortungsträger. Wir sehen es ja gerade ganz stark mit dem Krieg in der Ukraine, wie der angefangen hat, wie der stark an einzelnen Leuten dann doch zu hängen scheint. Und durch den Krieg in der Ukraine ist es jetzt bei uns natürlich alles näher dran, weil es jetzt in Europa ist, aber es ist auf der ganzen Welt verbreitet, dass diejenigen, die Macht haben, die Einfluss haben, einfach nicht immer so agieren, dass es dem Frieden dient. Und man sieht es im Grunde in der ganzen Menschheitsgeschichte. Man braucht jetzt gar nicht die großen Zusammenhänge bemühen, es fängt auch schon im Kleinen an. Was vermitteln Eltern ihren Kindern? Zum Beispiel Hemsbacher Eltern, was vermitteln die ihren Kindern über Menschen, die in Sulzbach leben oder in Laudenbach leben oder im Odenwald leben oder in der Rheinebene leben und so weiter. Ich habe das mitgekriegt, da gab es aus dem Landkreis, der benachbart war, wo ich aufgewachsen bin, ein Kennzeichen und es war ziemlich verrufen. Also wenn ein Auto mit diesem Kennzeichen unterwegs war, habe ich von meinem Vater vermittelt bekommen, Vorsicht, Abstand halten, die können nicht Auto fahren. Ja? Das dient nicht dem Frieden. Ja? Drittes Kapitel im Jakobusbrief, da habe ich ja jetzt schon zweimal drüber gepredigt. Das ist primär gerichtet an Lehrer, Führungskräfte in Gemeinden, also Leute, die in Gemeinden was weitergeben. Da gab es anscheinend damals schon Probleme, dass die nicht immer nur guten Einfluss auf die Entwicklung von Gemeinden hatten, dass da nicht alles dem Frieden gedient hat. Aber auch wenn wir in der Gemeinde jetzt nicht unbedingt eine Lehrfunktion ausüben oder eine Führungsrolle haben, wir können alle ziemlich viel lernen von dem, was Gott uns über den Jakobus sagt. Denn in jedem von uns steckt einer, der doch auch auf andere Einfluss ausüben kann, bewusst oder unbewusst. Wir legen los mit Jakobus 3. Ich lese uns Vers 13 bis 16 erstmal. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus gutem Lebenswandel seine Taten in weiser Bescheidenheit. Wenn ihr jedoch bitteren Eifer habt und Eigennutz in euren Herzen, so überhebt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Nicht ist dies die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, seelisch, dämonisch. Denn wo Eifer und Eigennutz sind, dort entsteht Unfrieden und alles mögliche Schlechte. In Vers 13 sieht man, was für Leute Jakobus hier im Blick hat. Leute, die sich weise und verständig fühlen. Die meinen, oh, ich weiß Bescheid, ich habe das Entscheidende erkannt, ich weiß das, was wichtig ist und richtig ist. Und wenn wir jetzt noch Jakobus 3, Vers 1 dazu nehmen, womit der ganze Abschnitt beginnt, dann wünschen die sich, dass sie das den anderen beibringen und vermitteln können. Also, da gibt es Leute, die sagen, ich habe das Entscheidende erkannt, ich weiß das Entscheidende, möchte das anderen beibringen, möchte es ihnen vermitteln. Und welche Gefahr steckt dann da drin für diejenigen selbst erstmal? Was denkt ihr? Dass man sich überhebt, genau, dass derjenige als besserwisserisch rüberkommt, als rechthaberisch, er hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen, dass er ein Gefühl von Überlegenheit vermittelt. Ich weiß mehr, also bin ich den anderen überlegen. Das kann dann zur Selbstüberschätzung führen. Es kann dazu führen, dass derjenige als dominant erlebt wird, als kontrollierend, als bevormundend. Also da ist schon ein ganz schönes Potenzial drin. Und welcher Gefahr, welcher Auswirkung sind die anderen ausgesetzt, wenn sie es mit so jemand zu tun haben? Mit dem Bibeltext, Vers 16, Unfrieden zum Beispiel. Das kann eben sein durch schlechtes Gewissen, was ich jetzt gerade gehört habe. Die Leute, die jemanden erleben, da kann dann eben sein, dass die ein schlechtes Gewissen bekommen. Dieser Begriff Unfrieden, den kann man auch übersetzen mit, da ist eine Störung, also eine Störung des Klimas im Miteinander, wenn einer meint, er ist was Besseres, er wüsste Bescheid und die anderen müssten das auch so sehen wie er. Das kann die Atmosphäre unruhig machen, instabil, Durcheinander, Zerrüttung, das sind alles so Begriffe, die da verwendet werden. Letztlich führt es zu allem möglichen Schlechten. So ist es da jetzt hier übersetzt. Also da kann, ja, da wird da nichts Gutes draus, wenn Leute so auftreten und so erlebt werden. Jetzt möchte ich mir mit euch anschauen, woraus das gespeist wird. Da gibt es zwei Stichworte in Vers 14. Ich denke, die sind klar. Das erste, bitterer Eifer, und das zweite, Eigennutz im Herzen. Was ist jetzt bitte bitterer Eifer? Also ich konnte mir das dann sehr lebendig vorstellen. Ich kenne das von mir, dass ich so eifrig bei einer Sache dabei bin, dass ich dann auch mal schnell übers Ziel rausschieße. Und dass dann Bitterkeit entsteht, wenn ich etwas erreichen will und ich es nicht erreiche, dass ich dann sauer werde, dass dann Druck da ist und dass ich dann tatsächlich den Druck, unter dem ich selber stehe, weil ich voll im Eifer bin, dann an andere weitergebe. Es kann herrlich passieren, dass man im Einsatz für die Liebe lieblos wird gegenüber den Lieblosen, weil die ja so lieblos sind. Das geht so schnell. Dann ist man, rennt man dem Ideal der Liebe hinterher und alle Lieblosen, ja, die werden dann niedergemacht. Und man vermittelt genau nicht das, was Liebe ist. Darum geht es dem lieben Jakobus hier in Vers 13, wenn er das sagt, hier Leute, aus eurem Lebenswandel muss die Weisheit sich beweisen, dass sie es wirklich in sich trägt und dass sie nicht nur einfach Worte sind oder Gedanken oder Ideale, die ihr aber selber noch gar nicht verstanden habt. Bitterer Eifer, was hilft, um sich da auf die Schliche zu kommen, das eigene Herz prüfen zu lassen? Das ist ja dann das Zweite, was da auftaucht. Diese Frage, worum geht es mir wirklich? Ist da vielleicht doch in meinem Herzen irgendwie auch Eigennutz dabei? Geht es mir wirklich um die Sache, für die ich eintrete? Oder kommt da durch die Hintertür vielleicht doch was rein, was mir dient? Warum ereifere ich mich so und warum macht mir das so viel aus, dass das vielleicht nicht so läuft, wie ich das gerne hätte? Wie könnte so Eigennutz aussehen? Was fällt euch da ein? Wenn man so am Eifern ist, und vielleicht dann so in Richtung Enttäuschung unterwegs ist, bitter wird. Was könnte so dahinter stehen, so als Eigennutz vielleicht? Anerkennung suchen, Ehre suchen. Seinen Willen durchsetzen, die anderen tanzen nach meiner Pfeife. Das ist ein Gefühl von Macht und wir Menschen sind da verführbar, ja? Fällt euch noch was ein? Eigennutz? Eigenen Profit suchen, das ist das, woran man bei den Bibeltexten oft denkt. Das ist bei manchen Übersetzungen ja auch so erstmal im Vordergrund. Das kann auch ein Motiv sein. Damals gab es Leute, die sind durch die Lande gereist und haben sich von den Gemeinden ernährt, ja, und kamen dann eben als Lehrer in die Gemeinden, haben ein tolles Programm geliefert und haben die Gemeinde dann konfus hinterlassen, ja, und sind weitergezogen. So ist heute noch, habe ich gerade gehört, gibt es auch noch welche. Genau, also fällt euch noch was ein? Eigennutz? Ja, genau, das aber das ist ja oft nicht bewusst. Man macht es ja irgendwie immer praktisch mit dem Empfinden so, ich will nur das Beste. Aber durch die Hintertür, die anderen spüren dann, dass es nicht nur einem um das Beste geht. Also mir sind noch Sachen gekommen, wie zum Beispiel in dem Recht haben, es fühlt sich gut an und man spürt was von der eigenen Wichtigkeit, von der eigenen Bedeutung, ich bin richtig. Das kann eine Falle sein, in die man tappt. Und eine ganz andere Spielart des Eigennutzes wäre zum Beispiel, sich der Liebe Gottes versichern wollen, sich die erhalten wollen, indem man das, was richtig ist, auch weitergibt. Und dann hat man Gott auf seiner Seite und ist dann im sicheren Bereich. Und dann wird Gott einen ja schon lieben, wenn man alles richtig macht und auch dafür sorgt, dass andere es richtig machen. Es kann auch sein, das ist mir auch gekommen mit der Vorbereitung, es gibt auch Leute, die tun das Richtige, aber im Grunde, weil sie noch irgendwie meinen Fehler abbüßen zu müssen. Dinge, die sie falsch gemacht haben im Leben, dann noch irgendwie was gerade biegen zu müssen, statt wirklich aus der Vergebung leben zu können und zu sagen, Gott hat mir vergeben, ich muss da nichts jetzt wieder abbüßen. Und dann ist man viel freier und dann kann es auch nicht zu solchen seltsamen Erscheinungen kommen, wie Eigennutz, bitterem Eifer und so weiter. Das eigene Herz prüfen, das ist eine Sache, das kann man selber machen, dass man versucht, bei sich hinzuschauen. Man kann auch Gott darum bitten. Gott, bitte prüfe mein Herz. Psalm 139, meine ich, wäre das zum Beispiel eine Bitte, die der Psalmist da an Gott richtet. Und wenn man Gott um etwas bittet, dann sollte man auch damit rechnen, dass er reagiert. Und das heißt, wenn er einem dann was aufdeckt, dann sollte man sich das auch anschauen. Man kann auch noch andere Hilfe in Anspruch nehmen. Man kann Gott darum bitten und man kann auch das eigene Herz von Gott prüfen lassen mit Hilfe anderer Menschen. Dass man sich zum Beispiel eine menschlich und geistlich reife Vertrauensperson sucht und der Rechenschaft gibt, mit der darüber spricht, sich transparent macht, Einblick gibt, was ist so los im eigenen Inneren. Das ist super wertvoll, wenn man menschlich und geistlich wachsen möchte, reifen möchte. Kann ich wärmstens empfehlen. Es beginnt aber auch schon wieder im Kleinen und im Alltag, nämlich indem man einfach ehrlich und authentisch lebt und dann offen ist für die Rückmeldung, die man von anderen bekommt. Denn die spiegeln einem das schon, wie sie einen erleben, wie sie einen wahrnehmen. Die haben eine Sensorik für unsere blinden Flecken, die anderen. Und dann mit Jesus drüber sprechen, nachdenken und vor allen Dingen, wenn man Spiegelungen von anderen kriegt, die gar nicht so recht ins eigene Selbstbild passen wollen. Wo man so denkt, das bin ich doch nicht. Aber die anderen erleben mich so, es könnte ja was Wahres dran sein. Und wenn das immer wieder mal kommt von verschiedenen Leuten, dann sollte man spätestens hellhörig werden und sagen, Jesus, hast du da was für mich? Die Versuchung ist so groß bei diesen Seelenthemen, dass wir uns lieber rechtfertigen wollen, erklären wollen, sagen wollen, warum wir richtig sind, warum das alles, wie wir ticken, wie wir uns verhalten, wie wir denken, warum das alles so passt und die anderen das falsch sehen und so weiter. Mit den Worten unseres Textes könnte man sagen, das kann gegen die Wahrheit Lügen sein, dass man sich was schönredet, dass man besser dastehen möchte, als man ist. Gegen die Wahrheit lügen, statt ehrlich hinzuschauen und sich einzugestehen. Ja, vielleicht geht es mir doch bei all meinem Einsatz für Gott und sein Reich und seine Wahrheit in der Tiefe mehr um mich selbst, mehr um meinen Ruf, wie ich dastehe, wie ich mich fühle und so weiter. Jetzt möchte ich mit euch nochmal eine Ebene tiefer schauen, denn der Text hat es echt in sich. Jakobus unterscheidet zwei grundsätzlich verschiedene Quellen von Weisheit. Die eine ist die Weisheit, die, woher kommt die? Die kommt von oben, und die andere ist dann die, die eben nicht von oben kommt. Und die unterscheidet er dann in drei Variationen: die irdische, die seelische, die dämonische Weisheit. Jetzt schauen wir uns mal die irdische Weisheit an. Man könnte sagen, vielleicht, das ist die allgemeinste Form, die ist ja dann auch so im direkten Gegenüber zur Weisheit, die von oben kommt. Das ist dann die irdische Weisheit. Das ist das, was halt so ja, in unserem Lebenskontext ist. In dieser Welt, dieser gegenwärtigen, vergehenden Welt, das ist im Grunde auf unser hiesiges Dasein bezogen. Und diese Weisheit wird gespeist aus innerweltlichen Zusammenhängen. Also rationale Gründe kann es dann haben, die total logisch sind und die trotzdem aber, wo jemand, der aus der den Himmel kennt, der Gott und sein Wesen kennt, sagen würde, ja, das klingt zwar alles logisch, aber trotzdem passt es nicht, da stimmt was nicht. Also jemand, der mit der himmlischen Weisheit von der erfüllt ist, der würde sagen, so kann man nicht denken, das passt nicht mit Gott zusammen, so kann man sich auch nicht verhalten. Das ist das, was ich vorhin zur Liebe gesagt habe, im Auftrag der Liebe die anderen, die lieblos sind, niedermetzeln. Das funktioniert nicht. Aber man kann sagen, derjenige ist lieblos und man hat recht, ja, der ist lieblos. Und ja, genau. Und jetzt, wenn man mit der Weisheit, die gespeist wird aus bitterem Eifer und Eigennutz, da sieht es dann so aus, diese irdische Weisheit, so aufgrund der eigenen Logik, der eigenen Erkenntnis, des eigenen Blicks aufs Leben, verlange ich von einem anderen, dass er es genauso sieht wie ich. Und dass es deswegen genauso laufen muss, wie ich es für richtig halte. So, da sind die Fakten, hier sind die Zusammenhänge und logisch folgt zwingend daraus, wir können also nur so handeln. Also, weil die Lieblosen so böse sind, und das ist, sieht man ja, und es schadet den anderen, also können wir der Welt das Beste tun, indem wir alle, die lieblos sind, eliminieren. So könnte man argumentieren und hätte die Logik auf seiner Seite. Und es ist vielleicht jetzt ein bisschen platt gewesen, das Beispiel, aber genau solche Sachen passieren in unserem menschlichen Miteinander, auch in Gemeinden, auch wenn man sich anguckt, was in der Politik passiert, in der Gesellschaft, wie da argumentiert wird. Und da wird eine Logik aufgebaut, da spürt man nur, irgendwas stimmt nicht, aber es klingt erstmal logisch, es hört sich so logisch an. Und wenn man mit so Leuten dann zu tun hat, die da richtig voll sind von dieser Überzeugung, dann geht es mir so, dass ich es anders sehen kann, dass das irgendwie falsch sein könnte. Das ist irgendwie ausgeschlossen, das vermittelt derjenige also atmosphärisch. Und soweit vielleicht mal zu dieser irdischen Weisheit. Jetzt kommen wir zur seelischen. Das ist ein Wort, das wird auch sehr unterschiedlich übersetzt in den Übersetzungen. Ich habe mich jetzt doch für seelisch entschieden. Es ist letztlich, da sind sie sich dann doch einig, soweit ich das gesehen habe, die Ausleger, es wird gesehen im Gegensatz zu dem Wirken des Geistes Gottes. Also das ist das, was eben ja im Widerspruch steht zum Geist Gottes und was davon losgelöst ist, was der Geist Gottes will. Man könnte sagen, das ist menschlich, natürlich, das ist ungeistlich. Das ist so das ist gespeist aus dem, was unsere Seele aus dem Unfrieden dieser Welt aufgenommen hat, was sie abgekriegt hat und wie wir dann als Natürliche, als Gefallene, als unerlöste Menschen darauf reagieren, wie wir dann damit umgehen, mit den Dingen, die auf uns einwirken. Da gehört für mich rein, dass wir, wenn wir unter Druck geraten seelisch, dann im Zweifelsfall nur noch uns selber sehen. Dass es eine Blickverengung gibt, da geht es nur noch ums eigene Überleben, egal was aus dem anderen wird oder aus der Welt wird. Und dann ist es wirklich nur noch so ein Selbsterhaltungstrieb, der uns dann steuert. Und dann geht es zum Beispiel eben um Fragen, seelisch plötzlich, wie komme ich an? Das ist eine seelische Überlebensfrage, ja? Also angenommen zu werden, das ist, ja, ist für die Kinder die Katastrophe, nicht Geborgenheit zu haben, irgendeinen Platz, wo sie angenommen sind, wo sie gesehen werden, wo sie dazugehören und ausgegrenzt werden, das ist für so viele Menschen ein Riesenproblem. Was denken die Leute von mir? Oder wenn ich jetzt wirklich ehrlich und wahrhaftig bin und einen Fehler zugebe, dann verliere ich vielleicht die Verantwortung für einen Bereich, der mir bisher übertragen wurde. Da habe ich Angst, meine Aufgabe zu verlieren, da habe ich Angst, Bedeutung zu verlieren, da habe ich Angst, ins Bodenlose zu fallen. Oder auch wenn wir jetzt da genauer hingucken, dieses Ich habe Recht, dieses Bedürfnis, Recht zu haben. Ja? Wenn ich nicht Recht habe, kann es sein, dass meine Seele mir signalisiert, das ist eine Niederlage. Ich habe verloren in einem Kampf. Ich bin der Loser. Ich verliere mein Gesicht. Und dann die Seele das so hoch wertet, das ist der Untergang, das ist die Katastrophe. Und dann wird alles getan von der Seele. Dann wird die plötzlich sehr, sehr weise, um genau diesen Untergang, diese Katastrophe zu vermeiden. Oder auch ja, jetzt einen Fehler zuzugeben, zu sagen, hey, ich habe mich getäuscht. Ich lag daneben, ich habe es falsch gesehen. Sich das einzugestehen, das heißt ja, ich habe einen Fehler gemacht, das raubt mir meine Selbstsicherheit. Ich kann mir meiner nicht sicher sein, wenn ich mich täuschen kann. Da wird es plötzlich unheimlich, da kann es sein, dass ich mein Leben nicht mehr so im Griff habe, wie ich es aber gerne hätte. Wir brauchen ja alle irgendwie Kontrolle über unser Leben. Und wenn wir dann damit konfrontiert werden, dass wir Fehler machen, dass wir uns täuschen können, da kann sich ein Fass ohne Boden erstmal auftun. Und sehr verführerisch für unsere Seele, für die seelische Weisheit, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ach, ich will doch nur das Beste. Ja? Und ja, also der Putin will nur das Beste. Davon ist er bestimmt überzeugt. Das ist so, diese seelische Weisheit, das sehe ich als die natürlich-menschliche Tiefendimension dieser irdischen Weisheit, wo es dann wirklich nochmal eine Ebene tiefer geht, weg von dem, was so, man so wahrnehmen kann, so richtig in die Tiefe des eigenen Herzens. Und dann kommt noch die geistliche Tiefendimension bei Jakobus, nämlich das Dämonische. Und da würde ich sagen, da geht es um die Auswirkungen des Sündenfalls. Das ist von den bösen Mächten her gespeist. Der Sündenfall ist ja angestoßen worden letztlich durch die Verführung der Schlange von der Macht des Bösen. Und und das ist dann, jetzt bin ich ja gerade ein bisschen verwirrt, was ich da aufgeschrieben habe. Genau, und das Perfide bei diesem Dämonischen, ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt, wenn das so dämonisch jetzt klingt, wenn man das Wort dämonisch hört, ob man da irgendwie an Teufelsgestalten oder irgendwelche bösen Geister denkt. Das Ganze kommt ja sehr perfide rüber. Es geht ja um die Frage der wahren Erkenntnis und wie bringe ich sie rüber, das, was ich meine, als das Richtige erkannt zu haben, wie vermittle ich es den anderen. Ich sehe da jetzt von der Verführung her, vom Paradies her, dieses, wie kann ich es ausdrücken, ich habe die Erkenntnis, die Welt braucht, um wieder richtig zu werden. Wenn die Welt so wäre, wie ich es erkannt habe, dann wäre alles gut. Ihr müsstet nur alle das machen, was der Pastor von hier vorne sagt, und wir hätten den Himmel auf Erden. Das ist dämonisch. Das ist wirklich ein Angriff auf Gott selbst, weil ich dann nämlich mich auf die Stufe von Gott stelle und euch suggeriere, im Grunde, ich habe die Weisheit, ich habe die Wahrheit voll erkannt und ihr müsst nur machen, was ich sage. Ich bin mal einem Pastor begegnet, der hat es tatsächlich so gesagt. Damals war ich noch kein Pastor. Damals war ich noch Elektrotechnikstudent und habe in der Familie mal eine Zeit lang mitgelebt in einem Praktikum. Und dieser Pastor hat sich mal bei mir ausgekotzt über seine Gemeinde und hat dann wirklich im Brustton tiefster Überzeugung gesagt, ja, Mensch, wenn die doch nur machen würden, was ich ihnen jeden Sonntag sage, dann wäre alles gut. Boah, Hammer. Der hält sich für Gott. Dämonisch. Die Verführung vom Paradies her, sein wollen wie Gott. Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir wissen genau, was richtig und falsch ist. Und das kann dann auch zu einem richtigen Eifer werden, wenn man sich von Gott her berufen sieht, mit der eigenen Erkenntnis die Welt zu retten und der Welt Heil und Erlösung zu bringen. Ich habe schon mitgekriegt, ein paar haben tief durchgeatmet. Ja, es ist anmaßend, diese Sichtweise. Aber es ist eine Realität, die ganz weit verbreitet ist. Und da kommt dann nicht irgendwie eine Teufelsgestalt mit Hörnern oder sowas um die Ecke, sondern das wirkt total fromm. Wir wollen der Welt die Erlösung bringen. Wir wollen, dass es besser wird. Ganz aktuelles Beispiel von der zurückliegenden Woche habe ich für euch mitgebracht zu diesen drei Dimensionen der irdischen Weisheit. Was ist das? Erkennt es jemand? Also ein Abfluss vom Spülbecken erkennt man gut. Das ist unser Spülbecken mal so zwischendurch. Ja? Einblick in den Pastorenhaushalt. Das wahre Leben, ungeschönt, einfach nur fotografiert, weil sich da in mir was gemeldet hat, als ich das da gesehen habe. Was war das? Was ist das? Das ist zum Eis herstellen. Das sind so, ja, wie nennt man das? Formen irgendwie, wo man was reingießt. Wie nennt man das? Also im Grunde, wie wenn man Eiswürfel macht, nur ist es für Eis am Stiel. Da kann man noch oben was reinstecken. Man gießt dann Flüssigkeit rein, steckt es oben drauf, dann gefriert es und dann hat man Eis am Stiel, hat man selber produziert. So, ich morgens mal die Woche gehe in die Küche, sehe das im Spülstein stehen und in mir hat sich was gemeldet, nämlich Missfallen. Also das hätte es früher nicht gegeben. Nicht in der Familie Meisinger, in der ich aufgewachsen bin. Eis isst man doch nur im Sommer, wenn es heiß ist. Da muss jemand Eis gemacht haben im Winter und es verzehrt haben, denn das ist ja jetzt übrig geblieben. So. Also, die irdische Weisheit objektiv, rational, völlig logisch, wann isst man Eis? Wenn es draußen warm ist und nicht, wenn man hier das Eis direkt vom Boden lecken kann oder so irgendwie. Nee, das war jetzt nicht. Muss da schon aufpassen, wo man das dann sich herholt. Ja? Also erstmal die irdische Weisheit. Ja, man isst doch im Winter kein Eis, da ist doch schon kalt genug, dann nimmt man nicht noch was Kaltes zu sich. Also ich könnte das meinen Kindern wunderbar gegenüber argumentieren. Und mit meiner Macht als Erwachsener könnte ich wahrscheinlich sogar mich durchsetzen. Der tiefere Seelengrund, die seelische Weisheit, die sich da meldet, die nicht kompatibel ist mit der himmlischen Weisheit. Warum sollen andere, in Klammern meine Kinder, mehr Freiheit haben als ich? Ich habe mir wahrscheinlich nicht mehr erlaubt zu denken, ein Eis im Winter zu lutschen, weil das so klar war, dass es nur im Sommer gibt. Ja? Ich durfte nicht, warum sollen dann andere dürfen? Das ist oft ein großes Problem, wenn eine Seele von Unfreiheit geprägt ist, dass man dann die eigene Unfreiheit auch bei den anderen haben möchte. Dann geht es einem besser. Weil wenn die Freiheit leben, wo man selber in Unfreiheit ist, dann könnte es einem ja spiegeln, dass da vielleicht bei einem was nicht stimmt. Aber man möchte, dass man richtig ist, das will ja die Seele. Also muss der andere falsch sein. Und also wird der andere bekämpft und dann, der muss auch dann sich einengen und so. Ich habe das gehört mal in einer Situation, wo es mir nicht gut ging. Ja, also Früher ging es uns auch nicht gut, also mussten damit klarkommen, wieso sollen wir uns jetzt bemühen, dass es dir besser geht, ja? Schluckt man erst mal, ja? Diese seelische Weisheit hat oft auch damit zu tun, das ist mir dann bewusst geworden, als ich das so von Gottes Geist gezeigt bekommen habe, als ich da in Rage geraten bin, also so ein bisschen so, war keiner zugegen, ich aber in mir selber wahrgenommen habe, dieses Missfallen, ey, das hätte es früher nicht gegeben, Eis im Winter. Das ist hochgepoppt bei mir und dann habe ich gemerkt, wie diese seelische Weisheit so unfähig ist, sich in andere hineinzuversetzen. Wenn ich mir vor Augen halte, wie viele Freiheiten ich früher als Kind gehabt habe, da wo ich aufwachsen durfte, und mir anschaue, wie es unseren Kindern heute geht, wie eingeengt deren Welt ist, dann plötzlich habe ich gedacht, ach, sollen sie ja Eis im Winter essen. Was haben unsere Kinder denn sonst, um sich zu entfalten? Dann sollen sie Eis machen, dann machen sie wenigstens was Vernünftigeres, wenn sie dann Eis in den Kühlschrank machen und es pflegen, dann sammeln sie Erfahrung fürs Leben, als wenn sie da vielleicht jetzt viel zu viel am Smartphone rummachen. So, und jetzt noch die dämonische Weisheit. Wie sieht die jetzt in diesem Beispiel aus? Das ist ja dann so, mit meiner Erkenntnis, wenn wir das leben würden, dann wäre die Welt so, wie sie sein sollte. Dann wäre alles richtig. Das hat dann den Charakter eines göttlichen Gesetzes. Eis wird immer nur im Sommer gegessen. Punkt. 5. Tobias 2, Vers 10. Ja. Das wäre dann die dämonische Weisheit. Das würde ich vielleicht nicht so sagen, aber es wäre in mir lebendig und es würde was mit meinem Umfeld machen. Was dient dem Frieden? Der Text geht noch ein bisschen weiter. Ich lese uns die letzten zwei Verse, die im Gegensatz zu der irdischen und seelischen und dämonischen Weisheit, die von oben kommende Weisheit dagegen, ist zuerst rein, sodann friedfertig, milde, belehrbar, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unvoreingenommen, ohne Heuchelei. Als Frucht die Gerechtigkeit. Im Frieden wird sie gesät von denen, die Frieden bewirken. Das ist nochmal, an dem Vers 18 habe ich nochmal richtig lang geknabbert, aber dazu mehr gleich. Jetzt erstmal zu Vers 17. Was dient dem Frieden? Nicht die irdische Weisheit, nicht die seelische Weisheit, nicht die dämonische Weisheit, sondern die Weisheit von oben. Die Weisheit, die wir nur empfangen können. Die können wir nicht selber generieren. Auch durch noch so viel analysieren und nachdenken, das kann alles helfen, aber dass es zündet und dass es in der Tiefe wirklich ankommt und dann auch gelebt werden kann, das ist nur durch Gott und seinen Geist möglich. Und ich finde es spannend, ich habe es auch gerade beim Vorlesen ja so betont, diese von oben kommende Weisheit, die ist zuerst rein. Ich habe es lange nicht verstanden, wie das zu verstehen ist, aber dann irgendwann, baff, dachte ich, okay, eigentlich vielleicht ganz einfach, mal gucken, wie ihr es seht. Sie ist rein, sie ist frei von irdischer, seelischer und dämonischer Weisheit. Punkt. Also, ja, das ist das, was ja der himmlischen Weisheit im Weg steht, dass wir eben da selber tätig sind auf eine Weise, die den anderen nicht gut tut. Wo wir dann eben nicht im Frieden Einfluss nehmen auf die anderen, sondern ihnen Not machen mit dem Richtigen, was wir ihnen vielleicht sagen. Wichtig ist, um diese von oben kommende Weisheit, der in uns Raum zu geben, dass wir bereit sind, aufdecken zu lassen, wo irdisch, seelische, dämonische Weisheit bei uns selber ist. Im Grunde, wie es bei mir da am Spülbecken passiert ist, hat Gott lange an mir arbeiten müssen, bis es so schnell inzwischen gehen kann, dass ich den Impuls wahrnehme und dann im Grunde in ein, zwei Minuten das dann schon sortiert habe und dann eigentlich schon im Frieden war und dann wusste, ach, ich kann großzügig sein, so wie es dann hier auch im Vers ja weitergeht. Und muss da jetzt nicht ein Riesendrama draus machen meinen Kindern gegenüber oder meiner Frau gegenüber, die sowas erlaubt. Wie kann die nur? Ja, so geht es ja in uns ab. Also, es uns von Gott aufdecken lassen, damit er uns reinigen kann, damit wirklich wir erkennen, das ist Käse, wie ich gedacht habe, und diese Gedanken möchte ich nicht mehr. Ich trenne mich von ihnen und ich will die besseren Gedanken von Gott empfangen und in mir wohnen lassen. Wenn wir gereinigt werden, oder je mehr wir gereinigt werden, wir werden ja niemals wirklich frei sein von der irdisch-seelischen und dämonischen Weisheit, die wird immer wieder versuchen, Raum zu finden. Aber je mehr Gott uns da reinigen kann, je weiter er mit uns vorankommt, umso mehr wird der Rest, was dann aufgezählt ist in Vers 17, dann wachsen und gedeihen können. Durch das Evangelium Gottes, durch die gute Nachricht, die Liebe, die Wahrheit, seine Barmherzigkeit. Das in Vers 17 sind alles Eigenschaften Gottes, die da aufgezählt sind. So ist unser Gott. Und er möchte mit seiner Weisheit, die von oben kommt, uns prägen und möchte uns rausholen aus diesem irdischen, seelisch-dämonisch Bestimmten, was nicht so cool ist. Ich muss jetzt aufpassen mit der Zeit. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor im Gottesdienst. Ja, dieser Vers 18. Gerechtigkeit, das ist das, was Gott möchte. Das ist das, wenn es in unserem Leben passiert und es Gestalt gewinnt, dass es gerecht zugeht, dann kann Gott sagen, ey, hast du gut gemacht. So habe ich mir das vorgestellt, genauso, super, toll. Und das kann letztlich als Frucht nur erwachsen bei Leuten, die ich belehren will, denen ich vermitteln will, wie sie es richtig machen sollen, damit Gerechtigkeit entsteht, wenn ich es eben so tue, dass es mit der Gerechtigkeit kompatibel ist, also im Frieden tue, aus dem Frieden raus, sodass der andere auch letztlich im Frieden sein kann. Das ist mir auch die Tage passiert. Da hatte ich schon eine ganz klare Erkenntnis, wusste, mit einem unserer Kinder möchte ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt über was reden, was mir auf dem Herzen lag für die eigene Entwicklung des Kindes, für unsere Beziehung und so weiter. Und dann gab es eine andere Stresssituation und dann habe ich natürlich nichts Besseres zu tun, als das dann rauszuhauen, mitten in die Situation rein und habe natürlich überhaupt keine Punkte gelandet bei dem Kind, weil es war ja gar nicht aufnahmefähig, es war ja schon durch die andere Situation gestresst. Ich bin völlig unweise davor gegangen. Das war wieder das volle Programm, irdisch, seelisch, dämonisch, irgendwie im Mix und hat nicht funktioniert. Was dient dem Frieden? Die Weisheit von oben. Meine Frau hat es vorhin gesagt, es geht letztlich nur, wenn man selber im Frieden ist, dass man Frieden weitergeben kann. Und dass von einem Frieden ausgehen kann. Und deswegen lasst uns jetzt das nächste Lied miteinander singen. Musiker können schon mal sich bereit machen. Und dieses Lied, hört es euch an, wenn ihr es nicht kennt, nehmt es in euch auf, singt es mit, lasst es wirken, weil es drückt, also es bringt uns das Evangelium vor die Augen, so wie unser Gott uns Frieden schenken möchte, damit Friede von uns ausgehen kann. Amen.